Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, ja, es geht um künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute eine Stunde lang über IT-Belange zusammen mit zwei Gästen, die heute online zugeschaltet sind. Zunächst mal, mein Name ist Michael Trost und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Online zugeschaltet aus Günzburg, aus dem Technologiezentrum der Hochschule Neu-Ulm, sollten zum einen sein Professor Dr. Philipp Brune. Hallo Herr Brune, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie wunderbar. Hallo.
Okay, ein klein bisschen müssen wir Sie, glaube ich, noch lauter machen, wenn es bei Ihnen noch ein bisschen von der Akustik auch lauter ginge. Irgendwie wäre kein Fehler. Und außerdem zugeschaltet ist der Herr Andreas Bayer. Herr Bayer, ebenso hallo, willkommen hier bei der Plattform.
Hallo, wir freuen uns.
Schön, dass Sie da sind. Ich habe ein bisschen ein Rauschen in der Leitung. Vielleicht, wenn es irgendwie Ihrerseits noch möglich wäre, irgendwie noch ein bisschen was lauter zu gestalten, wäre es, glaube ich, ganz gut. Ich habe Sie jetzt jedenfalls relativ weit hier schon ausgesteuert. Wir versuchen es auf jeden Fall mal mit einer kurzen Vorstellrunde. Herr Brune, Sie waren ja schon des Häufigeren bei uns in der Plattform und wir können sagen, wir hatten auch gemeinsam am Sonntag hier eine Sendung, ja, wo es auch letztlich um KI ging, um Natural Language Processing, ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Ein paar haben es vielleicht gehört, andere können es gerne nachhören. Ansonsten machen wir es, wie wir es immer handhaben, einfach mit einer kurzen Vorstellrunde ihrerseits, damit die Hörer auch ein klein bisschen besser einfach wissen, wer ist denn heute eigentlich alles da. Versuchen wir es einfach mal von der Akustik, hoffentlich, dass es einigermaßen verständlich ist.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Mhm. Ich hoffe, man kann mich hören. Philipp Brune, mein Name. Ich bin ja schon öfter bei Radio Free FM zu Gast gewesen. Bin Professor an der Hochschule in Neu-Ulm, Professor für Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing und auch seit November letzten Jahres wissenschaftlicher Leiter des Technologietransferzentrums in Günzburg, das eben als Transferzentrum an der HNU sozusagen, an der Hochschule Neu-Ulm, organisatorisch angehängt ist.
Ja, Herr Bayer.
Andreas Bayer. Ich bin schon ein bisschen länger dabei am Technologietransferzentrum, nämlich schon seit dem September 2020, als wir das Projekt hier in Günzburg gestartet haben. Und das Technologietransferzentrum ist eine Einrichtung der Hochschule Neu-Ulm und auch das erste Technologietransferzentrum der Hochschule. Und insofern bauen wir hier einen neuen Forschungsstandort auf. Und meine Funktion ist die eines Projektkoordinators und auch kaufmännischen Leiters und bin zuständig eben dafür, dass hier am Standort alles funktioniert und dass wir bei den Unternehmen und bei den Akteuren hier in der Region bekannt werden.
Für alle, die es nicht so ganz genau wissen, also die Hochschule residiert ja eigentlich drüben in Neu-Ulm mit diversen Fakultäten und ist dann das Transferzentrum in Günzburg so die einzige auswärtige Dependance oder hat die HNU eigentlich dann noch mehrere, ja, sagen wir mal, Standorte oder irgendwo Institutionen, die auch dazugehören? Oder ist Günzburg jetzt wirklich so die einzige, nicht in Neu-Ulm angesiedelte?
Also es gibt noch das Föhlin-Schloss, das ist ein Tagungszentrum der Hochschule. Aber da findet also kein eigenständiger wissenschaftlicher Betrieb statt. Insofern ist tatsächlich das Technologietransferzentrum der einzige externe Standort außerhalb von Neu-Ulm. Das ist richtig.
Ja, wie groß ist denn der? Also ist das jetzt nur relativ klein, überschaubar, ein kleines Gebäude oder auch relativ groß schon? Oder wie muss man sich denn so einen Technologietransferstandort vorstellen? Redet man da über ein riesen Areal oder ein kleines Häuschen? Oder wie groß ist denn das?
Ja, also im Moment ist es tatsächlich ein großes Haus, aber wir sind hier nur Untermieter in der VR-Bank in Donaumindel und haben hier Büroräume auf einem Stockwerk angemietet. Wir haben im Moment so ungefähr fünf Vollzeitkräfte und dazu kommen dann eben noch studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte. Also wenn dann mal alle da sind, dann ist schon auch ganz schön Betrieb.
Mhm. Ja, aber es ist eigentlich ein Forschungsstandort, das heißt im Sinne von Vorlesung, im Sinne von Vorlesungsbetrieb findet da eigentlich eher nichts statt, oder?
Nein, genau. Also es ist ein Forschungsstandort, das heißt, es geht ganz bewusst hier nicht um Vorlesung oder Lehre. Also es geht um Forschung und Transfer, das heißt, Studierende sind bei uns nur jetzt zum Beispiel eben als studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte oder vielleicht im Rahmen von Abschlussarbeiten, aber ein Lehrbetrieb sozusagen in Neu-Ulm selbst gibt es hier nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Technologietransferzentrums.
Ja. Das heißt, es wird dort ja mit dem Wissen, das vielleicht dann schon, wenn die Studenten bei Ihnen sind, arbeiten, irgendwie durchführen, mit dem Wissen, das Sie dann schon mitbringen, auf jeden Fall geforscht und gemacht. Ja, Forschung hört sich natürlich immer sehr Technik, hört sich nach Labor, hört sich nach speziellen Bedingungen an. Wie muss man sich das vorstellen? Eine Forschung, sitzt man zusammen und macht Pläne und entwickelt Software? Oder was bedeutet Forschung eigentlich? Oder wird ja wirklich kodiert oder werden nur Theorien und Möglichkeiten für die Zukunft mal ersonnen? Also wie konkret sieht Forschung eigentlich da aus? Also Technologietransfer, ja, und Forschung, also wie konkret ist die Codierung, die Umsetzung schon oder wie abstrakt muss man sich das noch denken?
Also man muss es sich, also natürlich gibt es auch einen abstrakten Teil, aber abstrakt und konkret. Also wir machen ja angewandte Forschung an den Hochschulen und das bedeutet natürlich, dass wir auch umsetzen, aber natürlich sind wir jetzt keine, sag ich mal, reine Dienstleistung oder so. Wir bauen jetzt nicht einfach nur Software oder so, sondern natürlich ist das Ziel von Forschung ist primär erstmal Erkenntnisgewinn. Mhm. Diesen Erkenntnisgewinn realisieren wir eben im Rahmen von Projekten. Ja? Und natürlich geht es dabei auch in der Regel um reale Fragestellungen, die auch mit beantwortet werden sollen, die eben auch von den Unternehmen kommen. Das ist ja auch Transfer. Ja? Ja. Also sprich, wir bringen Erkenntnisse auch zur Anwendung in Unternehmen, gemeinsam mit Unternehmen. Aber wir versuchen natürlich auch, den Dingen einen grundsätzlichen Erkenntnisaspekt abzugewinnen. Also das unterscheidet der Forschung jetzt von Entwicklung oder einfach Implementierung. Mhm. Es geht um grundsätzlich sozusagen auch bleibende und über einen Einzelfall hinausreichende Erkenntnis, aber eben immer im Kontext von angewandten Fragestellungen. Also das heißt, wir machen sowohl Theoriebeitrag als auch natürlich einen praktischen Nutzen und eine praktische Anwendung für wirklich dedizierte Unternehmen oder für die Allgemeinheit oder für wen auch immer. Ja, also die Öffentlichkeit oder also jedenfalls wir sozusagen untersuchen nicht nur, sondern wir setzen das auch um und erproben das. Wir machen es vielleicht nicht serienreif, das ist dann nicht unsere Aufgabe, aber wir beschäftigen uns natürlich mit Fragen, die auch eine praktische Auswirkung haben.
Ja, das heißt, es hat auf der einen Seite was mit viel Theorie zu tun, wahrscheinlich viel mit Paper, White Paper oder Workout im Sinne von, es wird einfach was beschrieben, es werden Machbarkeiten überprüft, es werden wahrscheinlich irgendwo Ansätze, die an anderer Stelle da sind, verifiziert, weitergedacht, also Brainstorming, viel geistigen Output, aber wenn ich es richtig verstehe, auch schon in Ansätzen, Studien, die dann etwas ins Konkrete gehen, ohne dass jetzt ein konkreter vielleicht auch industriell angedachter Auftrag dahinter steht, die aber vielleicht Modelle sein könnten, die vielleicht eine wegweisende Entwicklung darstellen, die aber noch nicht quasi serienreif ist oder noch nicht in ein Produktgeschehen, irgendwo in ein Produkt übergeht.
Ja, also ist immer die Grenze, ist die Frage ist immer, wo ist die Grenze dann zur Produktentwicklung? Was wir schon machen oder was natürlich in der Regel dazu gehört, das Technologietransferzentrum beschäftigt sich ja mit künstliche Intelligenz, Big Data, im Marketing, aber auch in anderen Anwendungsbereichen. Dementsprechend gehört dazu natürlich in der Regel, wie Sie sagen, theoretische, erstmal sozusagen Verstehen des Standes der Forschung, Beschreiben des Standes der Forschung, aber dann natürlich eben auch das sozusagen daraus sozusagen offene Punkte zu identifizieren, diese zu adressieren und zwar sowohl konzeptionell als auch natürlich dann in der Umsetzung, sprich in der KI heißt es ja häufig, man wird Daten zusammenführen, man wird Daten analysieren, man wird Modelle also KI-Modelle berechnen, testen und dann eben schauen, ob damit zum Beispiel eine bestimmte Fragestellung beantwortet werden kann. Ja. Und das tun wir schon. Also das ist natürlich dann auch Softwareentwicklung mit dabei und umsetzen und laufen lassen und testen. Mhm. Es ist halt nicht damit dabei, das nachher in ein marktreifes Produkt zu wandeln. Das würden dann eher die Unternehmen tun. Also an dieser Stelle sind wir sicherlich dann nicht mehr involviert.
Den Punkt, den Sie schon angesprochen haben, Transferzentrum, hat natürlich viel zu tun, auch mit Zusammenwirken von wahrscheinlich Firmen, von Bereichen, die in der künstlichen Intelligenz oder jetzt generell in der IT irgendwo Firmen zu tun haben oder auch, ich weiß nicht, vielleicht mit anderen Universitäten oder mit anderen Institutionen. Also Transfer, wer transferiert, in welche Richtung Wissen, wer tauscht sich wie aus, was geht bei Ihnen an der Know-how rein, was vielleicht raus, was sind so die Partner, mit denen Sie dann auch überwiegend zu tun haben? Also wie muss man sich das vom Konzept denn vorstellen?
Ja, also Technologietransferzentren gibt es in Bayern mittlerweile 25 an der Zahl. Und jedes hat so ein bisschen einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Und zwar in der Regel einen Schwerpunkt, den auch die Unternehmen in der Region widerspiegeln. Das ist bei uns jetzt nicht unbedingt so gegeben, also weil dieses Thema künstliche Intelligenz ist eigentlich für alle Unternehmen interessant. Mhm. Unser Auftrag ist es, dieses Thema auch für kleine und mittlere Unternehmen eben zugänglich zu machen. Und da fangen wir bei manchen Unternehmen eben ganz am Anfang an. Die sind vielleicht gerade noch dabei, das Thema Digitalisierung für sich zu erschließen. Andere Unternehmen sind schon weiter. Die haben schon ihre Prozesse digitalisiert, haben infolgedessen eben auch einfach schon Datenbestände. Und dort setzt dann eigentlich das TTZ Günzburg an, dass wir einfach sagen, wie machen wir aus diesen Daten, die jetzt beim Unternehmen vorliegen, wie machen wir daraus jetzt einen Wert? Und das passiert dann einfach mit einem ersten kleinen Einstiegsprojekt, dass wir einfach untersuchen, was steckt drin in den Daten, was lässt sich daraus, wo lässt sich vielleicht etwas optimieren, wie lässt sich etwas vielleicht auch als Geschäftsmodell entwickeln. Mhm. Und mit solchen Fragestellungen gehen wir eben jetzt im Moment auf die Unternehmen zu und stellen fest, dass viele Unternehmen auch tatsächlich einfach mit diesen Schlagworten schon in Berührung gekommen sind, aber eben in der Umsetzung noch nicht wirklich Fortschritte gemacht haben.
Oder noch nicht so richtig wissen, wie man es dann konkret vielleicht auch anwenden kann. Auch nebenbei, ich hatte im Vorgespräch, oder beziehungsweise hier auch vor einer Stunde so ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ja, ich habe nachher Thema KI, da kam auch irgendwie sowas raus, ach, mir wird das schon reichen, wenn die normale Intelligenz beim Menschen ausgeprägt wäre und braucht nie noch künstliche. Also wahrscheinlich wissen viele gar nicht so genau, was man da eigentlich darunter alles versteht, was man mit machen kann, wenn die Möglichkeiten oder wo auch heute schon der Einsatz ist, kommen wir aber sicherlich nachher noch drauf zu sprechen. Also jedenfalls in Ihrer Umgebung, also wahrscheinlich jetzt hier, ich weiß nicht, wie weit der Radius ist, diverse Firmen, also wie ist die Landschaft gerade jetzt im Umfeld, sagen wir mal hier Ulm, Neu-Ulm, in Bezug auf solche Forschungsaktivitäten auf Firmen? Ist das hier eher ein Standort, wo man sagen kann, hier gibt es gute Möglichkeiten, hier gibt es viele Ansprechpartner, hier gibt es auch viele Firmen, auf die Sie zugehen können, hier gibt es andere auch Forschungs- und Bildungseinrichtungen, mit denen man sich austauschen kann. Ist Ulm noch Standard oder wie sind wir da eigentlich so, einzuordnen oder wie ist Ulm neu, Ulm da einzuordnen?
Also ich glaube, wir sind ein sehr guter Standort. Also, unser Auftrag ist natürlich jetzt, wir sind ja in Günzburg, also es soll ein bisschen weiter rausgehen, auch in die Region, nicht nur jetzt in die Städte. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch offen darin, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterfasst, also nicht nur die Stadt Ulm, Neu-Ulm, sondern eben auch das Umland, dann kann man schon sagen, also wir haben halt sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen hier, die auch zum Teil sehr erfolgreich sind, auch so Hidden Champions, auch größere Mittelständler. Mhm. Die Landschaft ist natürlich sehr stark industriell geprägt, also es ist weniger Dienstleistung, sondern eben sehr stark mittelständische Industrie in verschiedenen Bereichen. Das sind eben so Dinge, die wir auch, und natürlich sehr stark Business-to-Business, also mittelständische Unternehmen, die eben auch ja jetzt nicht Endkunden beliefern, sondern meistens irgendwie auch eher andere Unternehmen dann oder größere Unternehmen oder wie auch immer, also sehr viel Zulieferer auch und solche Dinge. Das ist ganz interessant für uns, weil es halt, wir sind ja gestartet als Technologietransferzentrum für Marketing. Und da ist man natürlich, wenn man an KI und Big Data Marketing denkt, da kommen einem natürlich als allererstes so eher consumer-orientierte Dinge in den Sinn. Großen Internetfirmen, die irgendwie Marktforschung oder die halt auch Vorhersagen machen können oder der Einzelhandel oder so. Das ist natürlich ein Thema, das hier zwar auch eine Rolle spielt, aber was eigentlich für die meisten Unternehmen jetzt hier nicht zutrifft, sondern wir sind hier eher in einem, sage ich mal, B2B, in einem industriellen Umfeld. Und das merken wir jetzt auch, was die Bedarfe auch angeht. Und da, glaube ich, ist es auch spannend für uns, weil tatsächlich natürlich dieses B2B-Umfeld im industriellen Bereich etwas ist, was jetzt nicht so im Vordergrund steht bei den Alltagsbeispielen für KI, die wir tatsächlich kennen und wo eben auch gerade die Amerikaner auch viel machen, die großen Internetfirmen viel machen, sondern hier geht es wirklich dann eher um sehr spezielle Anforderungen, sehr spezielle Aufgaben, die eben auch ein großes Potenzial bieten, vielleicht gerade deswegen, weil sie nicht so öffentlich bekannt sind oder so öffentlich etwas sind, was jedem irgendwie sofort in den Sinn kommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Region natürlich ein sehr wirtschaftsstarker Raum und auch ein sehr, also mit sehr vielen Unternehmen, die auch in ihrem Bereich jeweils auch sehr, sehr führend sind, dementsprechend an sich gute Voraussetzungen. Was eben eher noch so ein bisschen die Herausforderung ist, ist oft zum einen das Thema wirklich, also nicht jedem Unternehmen sind die Möglichkeiten schon so transparent oder die haben eben schon angefangen. Die Digitalisierung ist immer eine große Herausforderung, aber genau in diesem Prozess sollen wir ja auch begleiten, helfen. Ja, das ist ja auch unser Auftrag.
Ja, schön. Es gibt jetzt also in Ulm, Neu-Ulm, vor allem natürlich aber auch in Ulm eine Universität. Es gibt auch eine Hochschule. Gibt es in solchen Forschungsthemen eigentlich dann auch zwischen Universität, Hochschule Ulm und Neu-Ulm irgendeine Form auch eine Kooperation? Weil ich weiß, dass zumindest zwischen Hochschule Ulm und Hochschule Neu-Ulm ja zumindest in bestimmten Studiengängen auch eine enge Verzahnung stattfindet. Wie sieht es denn bei solchen Forschungsthemen aus? Ist sowas da auch der Fall? Haben die etwa auch eigene Institutionen oder haben die sowas gar nicht? Gibt es das nur an der HNU? Wie ist denn das eigentlich?
Also grundsätzlich sind wir ja in Bayern und die anderen beiden Hochschulen in Württemberg. Das heißt, wir sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt vielleicht oder haben zum Teil auch andere Fördermöglichkeiten oder Angebote oder auch Auftrag. Aber grundsätzlich haben wir natürlich Kooperationen. Also das Technologietransferzentrum ist ja jetzt zunächst einmal eine Initiative des Bayerischen Freistaats, der eben diese Technologietransferzentren als Instrumente an den Hochschulen etabliert. Wie gesagt, es gibt 25 in ganz Bayern. Wir sind ja Neu-Ulm quasi vergleichsweise jung und auch relativ, also noch klein. Ja, wir stehen erst am Anfang, was diese Sachen angeht. Von daher ist das etwas, was quasi hier in der Region natürlich auch sich gerade erst entwickelt bei uns jetzt. Für den Hochschulstandort generell Neu-Ulm kann man schon sagen, dass es gibt immer wieder Kooperationen in verschiedenen Bereichen, ja, auch in der Forschung, auch im Transfer. Es gibt zum Beispiel dieses große Transferprojekt InnoSüd, das die letzten Jahre eben in der Region gemacht wird. Da sind neben uns eben auch die Uni Ulm, die Hochschule Biberach mit dabei. Mhm. Also da kooperieren wir beispielsweise im Transferbereich auch. Dann haben wir das Thema, dass wir immer wieder mal Forschungsanträge auch stellen gemeinsam. Wir hatten jetzt gerade erst einen Antrag zwischen uns, also jetzt nicht dem TTZ, aber der Fakultät bei uns und Universitätsklinikum Ulm. Also wir arbeiten mit den Kollegen auch dort zusammen. Das ist halt immer themenspezifisch, punktuell für einzelne Projekte oder so. Aber systematische Zusammenarbeit gibt es eben in dem Bereich, der Studiengänge, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, mit der Hochschule Ulm. Ansonsten bestehen natürlich auch viele individuelle Kontakte. Wir haben ja auch Kollegen, die beispielsweise vorher an der Uni Ulm promoviert haben oder in irgendeiner Form dort Zusammenarbeit haben. Aber es ist immer, sage ich mal, eher dann etwas, was auf der einzelnen Ebene des einzelnen Professors oder der Professorin oder eben auch auf Ebene von Projektkooperationen dann passiert. Ja. Aber grundsätzlich gibt es diese Zusammenarbeit. Und es gibt sicherlich auch ähnliche Einrichtungen wie das TTZ in Baden-Württemberg. Die heißen vielleicht ein bisschen anders. In Württemberg gibt es zum Beispiel diese Steinbeiß-Zentren.
Ah, ja.
Oder auch die Uni hat sicherlich im Transferbereich nochmal eigene Strukturen. Also die Strukturen gibt es sicherlich an anderen Bereichen auch. Und auch sicherlich im Bereich KI gibt es Angebote. Aber wie gesagt, wir sind ja auch ein bisschen regional fokussiert. Und sind jetzt ja auch schon ein paar Kilometer quasi nach Bayern rein sozusagen. Das heißt, wir adressieren natürlich jetzt auch hier eher die Hochschule oder die Unternehmen werden jetzt vielleicht eine Hochschule Ulm dann in die andere Richtung nach Westen sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, Augsburg, München ist ja dann zumindest, weit ist immer relativ, aber zumindest Augsburg ist ja vielleicht dann auch schon so in die Richtung. Gibt es da auch in die Richtung irgendwie dann noch Kontakte oder? Augsburg hat ja auch eine Hochschule, beziehungsweise eine Universität. Oder ist das in die Richtung?
Ja, also es gibt verschiedene Kooperationen. Zum Beispiel gab es mal das Technologienetzwerk Bayerisch-Schwaben, wo eben Hochschulen Augsburg, Kempten und wir mit drin sind. Wir haben auch gemeinsame Studiengänge. Also im Weiterbildungsbereich gibt es einen Masterstudiengang zum Beispiel, den wir auch remote unterrichten, wo wir auch beteiligt sind, zusammen mit Kempten und Augsburg. Auch die Hochschule Augsburg hat Technologietransferzentren, die sind aber eben stärker im Bereich Engineering, also eher, wenn es dann wirklich um Fertigung oder ums Anfassen geht, also Hardware sozusagen, also auch Maschinen. In Nördlingen beispielsweise haben die einen Standort. Auch die Hochschule Kempten hat solche Standorte, da geht es aber auch tendenziell eher um sehr ingenieurlastige oder ingenieurorientierte Aufgaben, werden wir ja eher im Bereich Business und Business-Anwendungen unterwegs sind, sodass da jetzt auch kein direkter Wettbewerb ist, sondern dass eben jede Hochschule ihre Schwerpunkte da auch letzten Endes irgendwo setzen kann. Mhm. Und kooperieren tun wir auch. Wir haben ja, Bayer hat es vorhin schon erwähnt, es gibt das Föhlin-Schloss beispielsweise in Illertissen als Außenstelle. Das gehört faktisch sozusagen den drei Hochschulen zusammen, also Augsburg, Kempten und Neu-Ulm, wird von uns verwaltet und betrieben sozusagen, weil wir am nächsten dran sind, aber nominell gehört es also allen Hochschulen zusammen und dient eben auch als Tagungszentrum für alle drei Hochschulen. Also es gibt durchaus Kooperationen in verschiedenen Bereichen.
Mhm, ja, und sonst Finanzierung und Mittel kommen in diesem Fall jetzt fürs Transferzentrum vom Freistaat, vom Bayerischen, haben Sie gesagt, und da wird dann letztendlich auch wahrscheinlich abgestimmt und bestimmt, was in welche Richtung gehen jetzt Aktivitäten, Sie haben vorher angesprochen, Marketing und jetzt eben der Bereich KI-Forschung. Also das wird dann wahrscheinlich dann einfach über Landesregierung und über Wissenschaftsministerium dann einfach abgestimmt und vorgegeben, oder? Was genau?
Wo ja, also das ist ein bisschen ein Bottom-up-Prozess gewesen. Die Hochschulen haben eben quasi skizziert, wo sie, also haben Anträge gestellt für Themen und dann wurden eben die zur Förderung ausgewählt, die eben auch in die entsprechende strategische Ausrichtung passen.
Ah ja. Mhm. Ja.
Also es gibt eine Koordination zentral, ja.
Ist denn jetzt für das Transferzentrum in Günzburg, ich meine, Sie sagten, es gibt seit 2020, es war das Thema Marketing der Anfang, jetzt das Thema KI. Gibt es da noch Intention, weitere Themen in Richtung Forschung zu holen, was auszubauen? Ist das quasi jetzt ein nächster Schritt, der aber auf einem Weg zu einer weiteren, größeren Institution oder Forschungseinrichtung noch zielen soll? Oder ist das erste Mal vorerst der zweite und damit finale Schritt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist eigentlich nur ein Schritt. Also das Ganze wurde beantragt und heißt auch noch so Technologietransferzentrum für Marketing, für Big Data Marketing. Also damals noch Schlagwort Big Data. Heute würde man dazu eher KI sagen. Mhm. Also da hat sich eigentlich nur der Begriff geändert sozusagen, nicht so sehr die Inhalte. Das liegt einfach daran, dass eben im Moment der Begriff KI halt auch jetzt in den letzten Jahren schon den Begriff Big Data Marketing verdrängt hat so ein bisschen oder Big Data verdrängt hat. Marketing war auch ausgehend von Arbeitsschwerpunkten der Hochschule Neu-Ulm sozusagen die Domäne, wo eben am Anfang im Fokus gesehen wurde und immer noch draufsteht. Wir haben einfach nur festgestellt, dass die Bedarfe der Unternehmen eben häufig auch nicht im Marketing sind, sondern in anderen Bereichen. Und das, wenn es im Marketing ist, auch hier immer eine enge Verzahnung mit dem Produkt, mit Fertigung und so weiter da ist, auch was die Datenlage angeht. Mhm. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir eben, wie vorhin schon erwähnt, hier eben es mit sehr hochspezialisierten und oft auch sehr industriellen Produkten zu tun haben, wo das klassische Marketing jetzt so mit eher, was man sich so unter Big Data Marketing vorstellt, mit Social Media und so, jetzt vielleicht nicht so die Rolle spielt, sodass wir hier einfach auch inhaltlich eben festgestellt haben, wir müssen eigentlich ein bisschen Themen offener oder breiter uns aufstellen, ohne das Marketing jetzt zu vernachlässigen, aber es ist halt eben auch irgendwie nur, was heißt nur, es ist halt ein Aspekt, ja, sicherlich gehört auch natürlich Sales, Vertrieb und so dazu, aber es ist eben einfach insgesamt auch ein viel stärker vernetztes Thema, weil es im Unternehmen halt einfach oft dann um sehr kernorientierte Prozesse geht, die vielleicht auch ins Marketing hineinwirken, aber eben nicht unbedingt ausschließlich. Mhm. So dass wir einfach hier festgestellt haben, da müssen wir uns breiter aufstellen. Und wenn Sie jetzt sagen, Erweiterung der Themen, also nein, das Themenfeld ist sicherlich gesetzt.
Ja.
Es erweitert sich eher evolutionär um die Bereiche, die eben vielleicht dazukommen, eben andere Domänen, andere Bereiche im Unternehmen, oder eben Dinge, wo wir auch feststellen, da muss man trotzdem oder da muss man eben Expertise aufbauen, beispielsweise im Bereich Internet der Dinge, IoT, also Internet of Things, Industrial Internet of Things, weil diese Sensorik und Aktorik vielleicht einfach eine große Rolle spielt, oder auch Edge KI, also KI auf Endgeräten, auf Embedded Systemen, um zum Beispiel Daten dann wieder für Marketinganalyse zu beschaffen, sodass wir einfach sagen, ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen technischer werden als, oder sind wir auch schon technischer geworden, als es vielleicht ursprünglich mal gedacht war. Mhm. Aber das ist einfach ein natürlicher Entwicklungsprozess. Also, dass wir sagen, wir machen jetzt neue Felder in dem Sinn, ist es eigentlich nicht, es ist eher eine Weiterentwicklung. Mhm.
Ja, es ist aber sicherlich auch eine Denkfabrik und so eine Denkfabrik muss natürlich auch ein bisschen, denke ich, vorausdenken, muss natürlich Konzepte für die nächsten Jahre und Jahrzehnten wahrscheinlich auf den Tisch legen und wahrscheinlich dann in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Region dann auch versuchen zu erkennen, in welche Richtung die konkreten Bedarfe gehen, oder? Das heißt, auf der einen Seite, was wir auch vorher angesprochen haben, eine geistige Vorarbeit, voraussehen, Entwicklung erkennen, Studien machen, konkret schon irgendwo Dinge auch in den beispielhaften Status zu bringen, der präsentabel ist. Auf der anderen Seite aber dann eben auch die Inputs der Unternehmen entgegenzunehmen und dann vielleicht das ein bisschen in Richtung konkrete Anwendung, Einsatzmöglichkeiten weiterzubringen, um dann in 4-5 Jahren vielleicht wirklich dann im Zusammenspiel mit anderen, das dann auf dem Markt ein Produkt entsteht, oder?
Ja, also ich denke, wir haben beide Seiten natürlich drin. Also ein Ziel, wenn wir jetzt auf Forschung blicken, ist ja auch, wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter, die sollen dann auch promovieren. Das heißt, die müssen sich mit Themen beschäftigen, die vielleicht weit über das hinausgehen, was wir heute jetzt so machen oder auch Anwendungen oder Lösungen, die vielleicht in die Zukunft blicken. Das hilft uns aber auch wieder eben, um hier auch ein bisschen weitsichtiger aufgestellt zu sein und eben auch Dinge zu vermitteln und beitragen zu können, die jetzt nicht quasi nur das sind, was man eben vielleicht so gerade im Sinn hat oder was überall schon diskutiert wird. Und auf der anderen Seite eben sehr konkret auch einzelne Lösungen zu bauen, die vielleicht auch tatsächlich dann für einzelne Unternehmen nur sind und wo es wirklich ganz, ganz weit runtergeht, auch in Hands-on-Geschichten. Also ja, wir haben dieses Spektrum und das ist, glaube ich, auch notwendig, um die Bedarfe der Unternehmen einerseits abzuholen, aber andererseits eben auch einen Mehrwert zu bieten, der irgendwie rausgeht über das, was so ein Dienstleistermarkt sonst machen würde.
Ja, das Thema KI ist für viele wahrscheinlich ohnehin ein Buch mit 7 Siegeln, künstliche Intelligenz. Ich weiß aber, dass da Begrifflichkeiten runterfallen wie maschinelles Lernen, Machine Learning, also Verarbeiten von Sprache. Darüber haben wir es ja auch am Sonntag gesprochen, in der Wissensstrahlung. Das heißt, das Verstehen, das Umsetzen, das Antworten durch KI, entweder schriftlich oder mündliche Form. Und dann gibt es noch einen Begriff Deep Learning. Vielleicht versuchen wir einfach mal ein bisschen, wenn es passt, einfach mal diese Gebiete ein bisschen zu erklären, abzugrenzen, in welche Richtung dann eben auch so die Forschungsaktivität bei Ihnen gehen und was man sich eigentlich an diesen Begriffen so vorstellen kann.
Genau. Okay, dann versuche ich das mal. Also mit künstlicher Intelligenz bezeichnet man eigentlich in der Informatik alle Aktivitäten, die darauf zielen, ein System zu bauen oder Systeme zu bauen, die in irgendeiner Form ein als intelligent empfundenes menschliches Verhalten nachbilden. Das heißt, das kann Erkennung von Sprache sein, das kann Bilderkennung sein, das kann Entscheidungsfindung sein, das kann Spracherzeugung sein oder Bilderzeugung. Es können andere kreative Dinge sein, wie Komposition oder Musik oder was auch immer. Ja, also es gibt ja sehr, sehr viele Anwendungen, die da rund um KI sich im Laufe der Jahrzehnte irgendwie so angesammelt haben. Aber grundsätzlich geht es immer darum, also irgendwas zu machen, was sozusagen intelligent oder als von uns als intelligent in Anführungszeichen sozusagen empfundenes Verhalten nachbaut. In Software oder in Software und Hardware. Und die KI selber kann man wieder eigentlich nur in zwei große Bereiche unterteilen, nämlich zum einen die klassischen Ansätze, die eher auf Logik basieren, also auf Regeln, und die eben versuchen, zum Beispiel wissensbasierte Systeme, die eben aus bestehendem Wissen neues Wissen generieren, indem sie Schlussfolgern und Regeln anwenden. Das waren sehr ausführliche Bestrebungen, diese Dinge zu tun, schon seit den 50er, 60er, 70er Jahren. Da gab es Programmiersprachen wie Prolog zum Beispiel. Das sind eben Dinge, die auch lange Zeit eben versucht wurden. Zum Beispiel die frühen Schachprogramme,
oh ja.
Computer Schach spielen können, die basierten eben auch auf solchen Ansätzen. Und dann gibt es den zweiten Bereich der KI. Das ist das, was wir eher als Machine Learning bezeichnen. Das ist nämlich das, wo wir sagen, da benutzen wir statistische Modelle. Wir versuchen nicht sozusagen Regeln explizit zu formulieren als Wissen, wir nehmen einfach eine große Menge Daten und versuchen, die in diesen Daten verborgene Verteilung und Information durch ein Wahrscheinlichkeitsmodell sozusagen anzunähern, dass wir einfach an die Daten anfitten, indem wir quasi die richtigen Koeffizienten bestimmen durch Minimierung und dann mit diesem daraus gewonnenen Modell, das dann sozusagen implizit die Informationen dieser Daten irgendwie enthält, ohne dass wir es im Einzelnen genau sagen können, wie und warum das dann zu benutzen, um damit wieder Vorhersagen zu machen. Das ist das, was wir in Summe, würde ich sagen, als Machine Learning bezeichnen. Und da gibt es eben verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Alle laufen letzten Endes darauf hinaus, dass man zu gegebenen Daten, die man hat, historischen Daten zum Beispiel, die man gesammelt hat oder die man aktuell im laufenden Betrieb sozusagen gewinnt, dass man die benutzt, um damit eben die Parameter von so einem mathematischen Modell zu optimieren oder anzunähern, ja, oder zu wählen, festzulegen und damit dann Vorhersagen eben für neue Daten machen kann. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten, wie man das Modell aufbaut. Das sind dann sozusagen unterschiedliche Formeln oder Strukturen. Da haben sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte ganz viele Algorithmen herausgebildet. Ich nenne mal nur ein paar. Da gibt es also was wie Bayes Networks, Support Vector Machines, Random Forests und Decision Trees und so weiter und so weiter. Das einfachste Modell dieser Art wäre im Prinzip ein Regressionsmodell, wie man es vielleicht schon manchmal in der Schule gehört hat oder Uni. Und dann gibt es natürlich auch sehr hochgradig nichtlineare Modelle und die bekanntesten davon sind, denke ich, die neuronalen Netze. Diese neuronalen Netze wiederum kann man auch wieder in verschiedene Typen einteilen, und zwar abhängig davon, wie das neuronale Netz strukturiert ist. Ja, hat man ein neuronales Netz, das eben aus mehreren Schichten besteht, wobei es quasi oben eine Eingabeschicht gibt, dann kommen innere Schichten und dann kommt am Schluss wieder eine Ausgabeschicht. Also wenn es eine oder mehrere verdeckte innere Layer gibt, dann sprechen wir von Deep Learning, also tiefem Lernen, dass wir also ein tiefes Netz haben, das eben mehr als zwei Schichten zum Beispiel hat. Und also Deep Learning ist praktisch eine Teilmenge der neuronalen Netze, und die wiederum sind im Prinzip eine Teilmenge von Machine Learning oder von diesen statistischen Ansätzen, wie wir sie in der KI eben auch verfolgen. Und neueste Trends sind eben auch wieder die beiden Varianten, also regelbasiert versus statistisch, auch zu kombinieren und damit eben dann noch sozusagen neue Möglichkeiten zu erschließen. Also das sind, glaube ich, alles Bereiche, die zu KI gehören im weiteren Sinn. Und Anwendungen nutzen wir ja vieles schon im Alltag. Bilderkennung ist eine sehr naheliegende Anwendung, die auch schon sehr lange eben gemacht wird und verbessert wird. Da haben wir heute ja ganz fantastische Ergebnisse. Denken Sie nur an Face ID zum Entsperren des Handys oder automatische Identitätsprüfung oder Bilderkennung, also am Auto, also Tiefgarage, wenn Sie mit dem Auto quasi rausfahren, wird ja quasi das Kennzeichen erkannt, ja, brauchen Sie nicht mehr das Ticket einwerfen und so. Also gibt es viele Dinge, die wir im Alltag schon haben. Das Gleiche gilt natürlich für Sprache, Sprachassistenten, Spracherkennung sind ja heute schon sehr gut, dem Smartphone oder zu Hause mit ganzen Diensten, Alexa und wie sie alle heißen, ja, wo das eben auch genutzt wird. Also das haben wir heute schon im Einsatz, auch im Alltag. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele
Anwendungsbereiche, die nicht so naheliegend sind oder komplexer, die eben entsprechend dann für Unternehmen auch relevant werden.
Also das, was Sie angesprochen haben, war jetzt überwiegend Dinge, die man schon aus dem Privaten, also Thema, ich spreche auf mein Handy oder mein Handy versteht mich, mein Auto irgendwo versteht, was ich irgendwo zu ihm sage oder zu Hause, ich spreche auf, Alexa genannt, irgendwo auf ein Ding und das schaltet irgendwo das Licht ein, aus oder aus. Das hat sehr viel mit dem Privaten dann irgendwo, da kann man es da wiederfinden, es zu tun. Jetzt muss man, wenn man nachdenken oder denke ich mal gerade nach, jetzt im Industriebereich, wenn ich jetzt mal einfach an ein produzierendes Gewerbe denke, wo kommen denn da heute schon vergleichbare Technologien zum Einsatz? Also wenn ich jetzt mal so in die Industrie schaue, irgendeine Fertigungsstraße, nehmen wir mal an, in eine Automobilbranche, wo könnte der zum Beispiel mit irgendwelchen Anwendungen KI umgehen? Also in welche Richtung könnte man da auch mit der Forschung jetzt irgendwas anstoßen? Weil ich weiß ja auch, in der HNU gibt es ja diesen Automotive-Bereich. Wo könnte da zum Beispiel was gehen? Wo gibt es vielleicht schon Ansätze? Also wo könnten dann auch die Unternehmen im ganz Konkreten sich vielleicht Hoffnungen machen, dass sie für ihre Produktion oder für ihre Optimierung letztendlich Ansätze dann auch in Kooperation mit dem Technologietransfer für sich finden, ableiten können? Wo könnte da was, in welche Richtung könnte man sich da was vorstellen?
Also ich sage mal so, in der industriellen Fertigung ist sicherlich eine Sache, die schon auch eingesetzt wird, ist Qualitätssicherung oder Überwachung, also mit Kamera wirklich zu erkennen, zum Beispiel welches Teil liegt da auf dem Fließband oder ist es richtig rumgedreht oder auch dann, wenn es genauer wird, halt entsprechend Materialprüfungen oder Bauteile eben zu prüfen, zu kontrollieren, ob zum Beispiel Nähte richtig sind, ob es Risse hat oder ähnliches, ja, oder irgendwie bestimmte, dann gibt es natürlich das ganze Thema Predictive Maintenance, also Vorhersage, wann ein Teil ausfällt, ja, aus Erfahrungsdaten. Da geht es also dann zum Beispiel darum, Sie haben im Feld Geräte, wo irgendwann Bauteile vielleicht auch ausfallen können und Sie können im Prinzip mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wann in diesem individuellen Gerät zum Beispiel eine bestimmte Baugruppe kaputt geht und können sie dann schon vorab austauschen, sodass der Kunde keine Downtime hat und keinen Aussetzer in der Anlage. Ne? Also das sind zum Beispiel Anwendungen, die eben wirklich in der Industrie relevant sind. Wenn Sie auf das Auto blicken, klar, da ist natürlich das ganz große Thema autonomes Fahren und alles, was da schon an Vorstufen dazu gehört, das sind ganz klassische KI-Anwendungen, die wir ja auch zum Teil schon in unseren Autos haben. Ja? Denken Sie nur an die Erkennung zum Beispiel von Tempolimit, dass Ihnen das angezeigt wird, was ist das aktuelle Tempolimit, da werden ja die Verkehrsschilder praktisch erkannt und dann verknüpft mit der Datenbank. Aber natürlich auch sozusagen zum Beispiel automatisch, also ein Parkassistent, ja, der aus einer Lücke heraus das Auto rein manövrieren kann oder die Rückfahrkamera, die einem automatisch den Weg anzeigt. Also viele dieser Technologien, die zum autonomen Fahren dazugehören, insbesondere das Fahrzeug erkennt seine Umgebung, sind ja heute schon teilweise verbaut in den Fahrzeugen in Form von einzelnen Assistenzsystemen, Fahrerassistenzsystemen, die Leute nutzen können oder auch schon nutzen, die natürlich alle irgendwie noch nicht das autonome Fahren sind, aber alle so Puzzlesteinchen dafür, um dann irgendwann mal das vollständige autonome Fahren zu ermöglichen, bis hin zu dem Autopilot, den man ja in manchen Autos dann schon hat, oder Abstandsregelungen und so weiter. Also viele dieser Teile gibt es, und das sind alles natürlich KI-Anwendungen, die im Fahrzeug dann auch integriert sind. Also da haben wir auch einen großen Bereich, wo intelligente Algorithmen wichtig sind. Aber es geht auch darüber hinaus. Es geht Telematik, ja, Verkehrstelematik, also Steuerung von Verkehrsströmen innerhalb von Städten beispielsweise. Oh ja. Intelligente Steuerung von Verkehrsleitsystemen. Ja. Mhm. Also all das sind ja mögliche Anwendungen, wo wir KI haben oder auch Logistik oder andere Bereiche.
Das heißt, ganz viel, was irgendwo jetzt, vor allem, ja, Sie haben es angesprochen mit dem Thema Individualität oder Verkehr, der selber sich regelt, der selber das Auto selber fährt, alles benötigt Unterstützung durch entsprechende Logiken, durch Vorhersagen, die letztendlich alle im Kontext der KI zu finden sind. Und insofern ist dann auch, dass Sie jetzt das Technologietransfercenter mit dem Schwerpunkt oder mit diesem Thema KI dann auch inhaltlich befüllen, sagen wir mal, die Forschung ausgestalten, sind auch dieser Entwicklung dann geschuldet oder der Erkenntnis, dass ohne KI in der Zukunft immer weniger geht oder gar nichts mehr geht. Kann man das so sagen? Das ist eben auch die Erkenntnis, KI ist in allen Lebenslagen eigentlich dann das Thema, was relevant und wichtig ist. Drum auch das Technologietransferzentrum.
Ja, also ich würde das so sagen. Ich weiß auch, dass diese Erkenntnis vielleicht noch nicht bei allen Menschen und auch bei allen Entscheidern und Unternehmern angekommen ist. Aber Das, was wir heute machen können mit KI, also KI selbst ist ja nicht neu, sondern die gibt es schon seit Jahrzehnten. Bloß bisher konnte man damit noch nicht so viel Sinnvolles anfangen, weil wir zu wenig Daten hatten, zu wenig Rechenleistung und so weiter. Das hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten, also seit, ja, im Wesentlichen seit sozusagen eben Sensorik und auch Datenproduktion im Alltag irgendwie durch Smartphones etc. möglich ist. Und ja, seither haben wir eigentlich das Thema, dass wir mit KI jetzt was tun können und damit diese Möglichkeiten auch nutzen. Und da sind einfach unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten da und Anwendungsmöglichkeiten eben auch es ermöglichen, dass Dinge automatisierbar werden, die bisher als zu komplex für Automatisierung galten. Sei es jetzt von der Rechnungsprüfung über eben ein Fahrzeug, das sich selbstständig durch den Verkehr bewegt. Also wo man einfach gesagt hat, das kann ja nicht gehen. Ja, das geht eben jetzt doch. Und diese Möglichkeiten werden natürlich alles verändern. Ja? Natürlich nicht alles im täglichen Umgang miteinander, aber in der Wirtschaft oder eben auch in den Anwendungen können die schon sehr, 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 sehr viel verändern, weil es halt auch einfach die menschlichen Aufgaben umdefiniert, welche Aufgaben eben zum Beispiel einen Menschen zwingend erfordern und welche nicht. Und das ist, glaube ich, eine Umwälzung, die wir halt auch bisher nur in Ansätzen wirklich überblicken, was okay ist. Aber wir sollten eben uns auch darauf vorbereiten und auch daran mitarbeiten, damit man da eben auch technologisch nicht abgehängt wird. Und das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was überall eine Rolle spielen wird und auch in allen Bereichen, vom Alltag über Industrie, über Verwaltung bis zu Politik, was auch immer. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Auswirkungen. Und das mitzugestalten letzten Endes und auch dem Unternehmen zu helfen, das zu gestalten, das ist ja ein bisschen unsere Aufgabe. Ja.
Wir haben schon gerade ein bisschen über die Verzahnung, Forschung mit Industrie. Wir haben aber auch über, was ist überhaupt die KI und in welche Richtung geht das, waren sie für uns bedeutend. Und ja, eigentlich so habe ich fast ein bisschen rausgehört, die Erkenntnis, da steht uns irgendwo fast nochmal eine nächste industrielle Revolution ins Haus, oder? Könnte man das so sagen, dass insofern die KI, wir haben es gerade ja gesagt, ganz viel, was sich bewegt, tut, eine kleine Revolution irgendwo ansteht, die uns nochmal die Welt umkehrt?
Also es gibt schon Experten, die das genau so unterschreiben würden. Mhm. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie der nächsten Jahre sein wird. Und das hatte der Professor Brune schon gesagt, weil wir erstens jetzt die Datengrundlage haben und zweitens die Rechenkapazitäten, um mit den Daten jetzt auch was anfangen zu können.
Ja. Wie geht jetzt dann konkret bei Ihnen die Arbeit? Also ich habe verstanden, es ist ein riesen, riesen Feld. Wir haben gerade herausgearbeitet, das ist eine fast kleine, Entwicklungsstufe, um es mal so zu nennen, in der industriellen Geschichte oder vielleicht sogar in der Geschichte unseres Daseins, die mit der KI, mit den vielen intelligenten Systemen zu tun hat. In welche Richtung konkret gehen jetzt in Ihrer Forschung? Also ich weiß so ein bisschen vom Samstag, Brune, Sonntag, Herr Brune, haben wir auch ein bisschen in Richtung gesprochen, dass in Richtung der Pflege zum Beispiel auch ein bisschen was angedacht ist, was gehen kann. In welche Richtung gehen jetzt konkret denn Ihre Denkprozesse oder auch konkret die kleinen Projekte? Gibt es da jetzt irgendwie schon einen Plan, was so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren geschehen soll und vielleicht auch ein Meilenstein 2, 3, 4 Jahren, dass man bestimmte Sachen dann vorstellen wird? Oder wie geht man jetzt so ein Thema an? Also jetzt hat man sich eine Aufgabe gesetzt, hat sich räumlich dann auch eben im Technologietransfer-Sendum Räumlichkeiten geschaffen, wahrscheinlich auch entsprechend mit IT und Equipment und allem ausgestattet. Wie geht man jetzt so ein großes Thema an? Was sind da vielleicht Planungsschritte fürs Konkrete, fürs Nächste, was man vielleicht in 2 Jahren hier vorstellen könnte? Wie schaut das aus? In welche Richtung?
Also im Moment sind wir noch sehr viel dabei, auch eine Bestandsaufnahme zu machen. Also wir reden sehr viel mit den Unternehmen. Wir laden die Unternehmen zu Netzwerkveranstaltungen ein. Wir führen Einzelgespräche. Wir machen eine KI-Sprechstunde. Und bei allen Gesprächen geht es im Moment eigentlich noch viel um die Frage, wo könnten die Unternehmen für sich selbst einen Anwendungsfall finden, wo sie tatsächlich mal den Einstieg in das Thema finden. Also da geht es noch gar nicht so sehr um um die Forschungstiefe, sondern es geht einfach mal darum, einen Einstieg zu finden in das Thema. Mhm. Und wenn wir dann so einen Anwendungsfall identifiziert haben bei einem unserer Partner, dann überlegen wir, wie können wir daraus ein Projekt machen, wie wird das Ganze dann auch finanziert, ja, weil das ist natürlich auch immer noch ein Thema. Forschung ist nichts, was einfach vom Himmel fällt, oder auch Innovation ist so ein Thema. Und was aber natürlich auch immer mit betrachtet wird, ist, gibt es vielleicht für so eine Fragestellung auch Fördermittel, die wo ein Unternehmen von irgendeiner staatlichen Stelle oder von einem Fördermittelgeber eben sich diese Innovation auch mitfinanzieren lassen kann. Mhm. Und an all diesen Themen sind wir dran. Mit einzelnen Partnern sind wir da auch schon ganz konkret in ein Auftragsforschungsprojekt eingestiegen. Mhm. Und wenn es eben größere Themen sind, die wir identifizieren, dann kann man sich auch mit einem Forschungsantrag bei einem der großen Fördertöpfe bewerben, um das Thema dann eben auch wirklich grundlegend wissenschaftlich aufzuarbeiten.
Das wäre jetzt auch ein bisschen
zu weit. Man kann sagen, also wir haben im Prinzip so zwei Ebenen. Das eine ist halt, was Herr Bayer gerade gesagt hat, also wirklich sozusagen ausgehend von den Bedarfen der Unternehmen, das ist dann eher sozusagen sehr fokussiert. Daneben, habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es natürlich auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die Dissertationsvorhaben voranbringen wollen. Oder wir wollen eben auch, wie Herr Bayer gerade gesagt hat, auch Fördermittel akquirieren zu größeren, eher vielleicht auch grundlegenderen Themen. Und in diesen Verbünden, da würden wir dann eben auch eher die langfristigen Dinge eben anschauen, ja, oder in diesen Aktivitäten. Und beides zusammen muss letzten Endes dann so ein TTZ irgendwie auch ausmachen. Das heißt, was sind die Themen, die wir uns grundsätzlich, also auch on the long run anschauen, sind sicherlich, ein Thema ist sicherlich Emotionserkennung, Bildverarbeitung, auch Verarbeitung von Sprache in konkreten Anwendungskontexten, Verarbeitung von Texten, Dokumenten. Ja, das sind so Themen, die uns grundsätzlich interessieren. Was Sie vorhin ansprachen, also das Thema Gesundheit, Pflege etc., ist vielleicht eher ein Thema, das bei uns an der Hochschule im Fokus steht, aber vielleicht nicht so sehr am TTZ, bisher zumindest nicht, weil wir eben stärker industriell auch orientiert sind, werden jetzt die Hochschule natürlich einen großen Healthcare-Bereich zum Beispiel auch hat. Ne? Also da muss man halt immer gucken. Also wir sind natürlich Teil der Hochschule, aber das TTZ selbst hat natürlich so eine eigene Agenda, wie eben auch von den Aufgaben her definiert ist. Mhm.
Ja, wir haben noch 2 Minuten, so auf die Schnelle noch die letzten 2 Minuten. Für alle die, vielleicht auch jetzt Firmen, die jetzt irgendwie Interesse haben, wo darf man sich hinwenden, wo kann man weitere Informationen vielleicht auch online nachgucken, und wenn jetzt jemand Interesse hat, wie ist da die Vorgehensweise?
Also die Vorgehensweise bei Interesse oder auch einfach nur beim grundsätzlichen Bedarf, mal mehr besser zu verstehen, was wir tun, wäre, dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen per E-Mail oder typischerweise per E-Mail. E-Mail-Adressen finden sich auf der Homepage. Wir haben auch eine Homepage am TTZ. Man kann uns auch googeln. Und bevorzugt im Moment kommunizieren wir also sehr stark über Social Media. Man kann uns also dort auch folgen oder man kann uns dort einfach auf Social Media direkt ansprechen. Mhm. Wir sind auf LinkedIn alle erreichbar und da kann man uns auch das TTZ, dort versuchen wir eben auch aktiv unsere Aktivitäten auch zu promoten, und dort kann man uns eben auch kontaktieren.
Mhm. Wahrscheinlich wird dann auch beim IT-Kongress, wenn der dann im November wieder stattfindet, auch eine Möglichkeit sein. Das sind ja auch immer viele Firmen. Das ist wahrscheinlich dann auch eine wichtige Austauschplattform, oder?
Genau, der IT-Kongress ist natürlich eine Plattform, ist nicht nur für uns, sondern für alle an der Hochschule. Aber wir werden sicherlich auch irgendwie dort präsent sein, ja.
Mhm. Sehr schön. Gut, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Ist noch ein Punkt, den wir vergessen hätten? Wir haben jetzt noch ungefähr so 40 Sekunden. Irgendein Punkt, den Sie noch loswerden wollten auf die letzten 50 Sekunden, 40 Sekunden?
Ja, ich denke, wir sollten uns auch auf jeden Fall bedanken für die Zeit und für das Interview. Es freut mich, dass wir hier auch sowohl als HNU als auch als TTZ jetzt immer wieder regelmäßig da zu Gast sein dürfen und auch unsere Themen hier diskutieren. Es freut mich und ich hoffe, dass es für die Teilnehmer natürlich auch interessant ist. Und in dem Sinn, zum Abschluss ein herzliches Dankeschön ans Interview, an die Möglichkeit, dass wir hier auftreten können, und auch an das Interesse für diese Themen. Das, denke ich, ist wichtig in der Region.
Ja. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank, dass wir da eine Stunde heute ein bisschen mehr erfahren haben zu diesem Thema. Und wir werden sicherlich auch, Sie haben es angesprochen, im Rahmen der Partnerschaft mit der HNU und ständigen Themen, die wir darüber auch berichten, weiter dranbleiben. Für heute soll es dann gewesen sein. Mein Name ist Michael Trost. Das Thema war die Künstliche Intelligenz am Technologietransfer in Günzburg. Ich sage nur ganz kurz Ihren Namen, wer da war. Mal ganz schnell.
Also Andreas Bayer
und Philipp Brune.
Vielen Dank, das war's für heute. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.